Wir sind jetzt verbunden nach Berlin zu Frau Christina Klemm, die Anwältin von André Holm. André Holm ist frei. War so das Gefühl gestern Abend, als plötzlich und unerwartet die Nachricht kam, dass die Bundesanwaltschaft mehr oder weniger still und leise die Ermittlungen gegen André Holm eingestellt hat. Wir hoffen auch, André Holm heute noch ans Telefon zu kriegen, stellvertretend. Erstmal über Sie, Frau Klemm, einen herzlichen Glückwunsch an André Holm.
Ja, danke. Die Glückwünsche, die hat er auch schon bekommen und er ist selbst natürlich sehr froh, dass das Verfahren endlich eingestellt
ist. Ja, das ist bestimmt eine riesige Erleichterung, so eine Nachricht. Gleichzeitig gilt das ja auch für viele andere, die in Ermittlungsverfahren und jetzt seit einigen Monaten auch in Urteilen von genau diesem Verfahren überzogen worden sind. Ein hanebüchendes Verfahren, wenn man das über die ganze Zeit so verfolgt hat. Zuletzt wurde dann mitgeteilt, dass die Bundesanwaltschaft in drei ursprünglichen Fällen jenseits jeglicher rechtlicher Regeln ermittelt hat.
Ja, das kann man hier in diesem Verfahren natürlich auch ganz genauso konstatieren. Es war, also das ist ja ein sehr ähnliches Verfahren. Das ist, wir nennen das MG1, MG2-Verfahren. So, also da ging es ja um dieselbe, der Vorwurf einer Mitgliedschaft in der gleichen Gruppierung. Und vor kurzem hat eben ja der Bundesgerichtshof entschieden, dass dort noch nicht einmal ein Anfangsverdacht bestanden hätte, der irgendwelche Maßnahmen, die die Bundesanwaltschaft eingeleitet hat, also die Observationen, die Durchsuchungen und was da nicht alles passiert ist, dass die alle rechtswidrig waren. Hm. Und so, das Ganze konnte man für André Holm bisher noch nicht feststellen, weil ja sogar das Verfahren noch lief. Hm. Und also was jetzt heute eben immer noch, also ich weiß nicht, ob man sagt erschreckend oder jedenfalls unverschämt ist, ist, dass man ja sagen muss, das, was jetzt in diesem Einstellungsbescheid steht, das ist so ein bisschen ausgeschmückt, das, was der BGH vor ziemlich genau 3 Jahren auch schon geschrieben hat, als er den Haftbefehl aufgehoben hat gegen André Holm. Hm. So, und da ist eigentlich nichts Neues hinzugekommen.
Da ist nichts. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das ganz genau so ist. Damals wurde dann das mal kurz umgestuft. Das ist jetzt keine terroristische Vereinigung mehr, deren Mitgliedschaft er bezichtigt wird, sondern eine kriminelle.
Ja.
Auf dieser Grundlage entfällt dann die Untersuchungshaft?
Nein, so war es ja nicht. Also man hat ja auch weiterhin, also es war der BGH damals entschieden, also zweigliedrig quasi. Der hat gesagt, also jedenfalls ist die Gruppierung MG nicht als terroristische Vereinigung zu bewerten, sondern als kriminelle, also wenn überhaupt als kriminelle Vereinigung. Und zweitens, Herr Holm ist nicht hinreichend verdächtig oder dringend verdächtig, Mitglied in dieser Organisation zu sein, nicht einmal Unterstützungshandlungen. Und die haben, damals hat der BGH schon anklingen lassen, das Ganze sei also eigentlich eher weit davon entfernt, wenn überhaupt, könne man es vielleicht mit der Zeitschrift Radikal in Verbindung bringen. Hm. So, die Tätigkeiten von Herrn Holm. Und exakt das ist jetzt nur nicht auf 3 Seiten, sondern auf 7 Seiten das, was die Bundesanwaltschaft nach 3 Jahren auch herausgefunden hat.
Ja. Hat man versucht, durch diese Hinauszögerung der Einstellung, wie soll man sagen, also der Peinlichkeit zu entgehen, dass dieser ganze Vorgang in der Öffentlichkeit größer diskutiert wird?
Ja, ich kann das so schlecht einschätzen, wie die Bundesanwaltschaft denkt in dem Punkt. Ich denke, es gibt da verschiedene Faktoren. Das eine ist natürlich, dass das Verfahren gegen André Holm der Öffentlichkeit wirksam war, sag ich mal, und dass man eine schnelle Einstellung hätte sicherlich das, was Sie gerade formuliert haben, gebracht. Ja, also so eine große Empörung. Also das wäre das eine gewesen. Das andere ist aber auch so, dass so ein laufendes Ermittlungsverfahren ja auch immer noch weitere Maßnahmen erstmal zulässt. Ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, was es noch für Überwachungsmaßnahmen gab. Ich habe da immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen nachgefragt bei der Bundesanwaltschaft, ob denn noch weitere Überwachungsmaßnahmen liefen. Dann bekam ich immer nur die Antwort, darüber könne man im laufenden Verfahren keine Auskunft geben. Ja, also so, ich weiß nicht, was da noch gelaufen ist. Ich werde sicherlich noch mal Akteneinsicht nehmen. Das Dritte ist aber auch, dass man natürlich auch das Verfahren gegen die drei anderen, die dann verurteilt worden sind, ja auch noch hatte. So, und das Konstrukt der Bundesanwaltschaft und auch des Urteils ist ja so, dass die Verbindung dieser drei Personen zur MG eigentlich André Holm ist. Es ist ja nicht so, dass, also man hat ja, es fing ja mit Herrn Holm quasi an, dass man gesagt hat, er ist der geistige Urheber von Bekennerschreiben etc., er hätte das alles gemacht. Und weil es dann Kontakte zu ihm gab, ist den anderen dreien angelastet worden, mit also Anschläge im Namen quasi der MG begangen zu haben. Wenn man jetzt aber André Holm fallen lässt als MG-Mitglied, dann ist natürlich auch die Frage, was ist denn mit den anderen? Also wie kommt man denn dazu, dann denen überhaupt irgendetwas nachzuweisen? Und deswegen spielt dieses andere Verfahren sicherlich auch eine Rolle, wobei man auch sagen muss, es ist nicht rechtskräftig bisher, das andere Urteil. So, deswegen verwundert sogar der Zeitpunkt ein wenig. Ich hätte eher gedacht, man wartet da noch ein wenig ab, aber so, also man hat es sicherlich sich offen halten wollen. So, und das Problem ist, dass es rechtlich gibt es gibt ja die Möglichkeit, wenn, also eines Klageerzwingungsverfahren, also was gibt es? Es gibt aber nicht die Möglichkeit eines Einstellungserzwingungsverfahrens. Ich habe keinerlei Möglichkeiten, eine Staatsanwaltschaft oder Bundesanwaltschaft dazu zu zwingen, Verfahren einzustellen. Was, denke ich, auch damit begründet ist, dass irgendwie gar kein, also jedenfalls rechtliches Bewusstsein dafür besteht, was das für Grundrechtseingriffe sind. So, und das Individualinteresse, nicht überwacht zu werden und eben nicht, dass nicht gegen mich ein Ermittlungsverfahren geführt wird, das hat keinen Stellenwert.
Ja. Und das hat dafür gesorgt, dass sehr gravierende Maßnahmen erfolgt sind. Dem Fall nicht nur André, sondern alle anderen, die dort in diese Ermittlungsverfahren einbezogen waren, ist mir in den vergangenen Monaten aufgefallen, dass im Jahre 2001 sowas wie MG, militante Gruppe, aufgetaucht ist, in sowohl Artikeln als auch eben im Zusammenhang von Ermittlungsverfahren. Und dass jetzt dann, 2010, also 9 Jahre später, festgestellt worden ist, eigentlich gibt es dafür überhaupt gar keine juristische Handhabe, überhaupt eine solche Gruppe anzunehmen. Und damit gibt es eigentlich auch überhaupt keine juristische Handhabe, einen solchen Apparat von Ermittlungen so zu betreiben, wie das geschehen ist.
Naja, man muss sagen, also ob es jetzt so eine Gruppe gibt oder nicht, ja, das ist ja, das sei mal dahingestellt. Ich finde, es ist eher die Frage, konnte man auf bloße Vermutungen, ja, also das sagt der BGH auch in diesem einen Beschluss, den Sie vorhin schon genannt haben, das ist ja so, das Gesetz verlangt ja keinen besonders starken Verdacht, wenn Ermittlungsbehörden irgendwelche Überwachungsmaßnahmen, Ermittlungen anstellen dürfen, ja, sondern das reicht der sogenannte einfache Verdacht, so. Und jetzt ist es aber so, dass man sagen muss, da gab es eigentlich noch nicht mal einen Verdacht, so, sondern es gab bloße Vermutungen. Und bloße Vermutungen dürfen natürlich nicht zu Grundrechtseinschränkungen führen. Und man hat aber aufgrund bloßer Vermutungen, und das muss man mal sagen, diese Vermutungen hängen damit zusammen, dass sich bestimmte Personen in bestimmten politischen Milieus bewegen. So, und da aktiv sind und da sich auch zu verhalten. So, das sind ja nicht Leute, die irgendwie ganz zufällig getroffen worden sind und mit diesem Verfahren überzogen worden sind und hier überwacht worden sind, sondern das sind ja zum Großteil Menschen, die irgendwelche politischen Äußerungen auch getätigt haben. So, und dass das eben dafür ausreichte, so eine bloße Vermutung eben, und dann durfte man diese ganze Maschinerie in Gang setzen. Und dann, und das ist natürlich auch, also aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten geradezu erschreckend, ist es eben so, dass dann die Bundesanwaltschaft ja immer gesagt hat, also wir haben hier einen Verdacht, so, und Ermittlungsrichter beim BGH, jetzt mach doch mal hier die Erlaubnis, also diesen Richtervorbehalt, jetzt gib uns die Erlaubnis für eine Observation, gib uns das für die akustische Überwachung und was nicht alles. Und dann aber verschwiegen haben, dass sie eigentlich gar keinen Verdacht mehr haben können, weil es schon viele Sachen gibt, die dagegen sprechen. Das wurde aber dann dem Ermittlungsrichter gar nicht mitgeteilt. So, und das hat jetzt auch der BGH eben festgestellt, dass es so nicht geht. Also dass der Ermittlungsrichter eigentlich darauf vertrauen können müsste, dass ihm die Bundesanwaltschaft auch die Materialien zukommen lässt, über die sie verfügen. Mhm. Und das ist schon, also da versucht man eben auch das auszuhebeln, dass es da diesen Richtervorbehalt gibt. So, und selbst dann wäre es ja bedenklich, also wie kann denn ein Richter einen Kettenbeschluss nach dem anderen, sagen wir, machen? Ja, also da heißt es immer, wir wollen jetzt 3 Monate überwachen. Und nach 3 Monaten heißt es, wir haben immer noch nichts rausgefunden, jetzt müssen wir nochmal 3 Monate überwachen. Ja, das geht ja auch nicht.
Ja.
So hat er es aber gemacht.
Ja. Und um das nochmal zu unterstreichen, die Bundesanwaltschaft hat im Zuge ihrer Ermittlungen entlastende Dokumente ermittelt und verschwiegen.
Ja.
Unterschlagen.
Einfach verschwiegen, dem Ermittlungsrichter nicht vorgelegt,
ja,
obwohl es ihnen längst bekannt
ja
war.
Ist das jetzt auch, Sie haben gesagt, dass Sie da noch wenig Einsicht haben in den laufenden Ermittlungsstand, aber wäre ja zu befürchten, dass ähnlich auch agiert worden ist.
Ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nicht, was man jetzt noch getan hat in den letzten,
ja,
das ist rein spekulativ, ich weiß das nicht. Ich denke, ich werde das alles überprüfen, man muss jetzt auch mal sehen, also natürlich muss man auch gucken, wie kann man diese ganzen Beschlüsse nochmal angreifen. Ich möchte gerne mal nochmal rechtlich auch überprüfen, quasi kann man denn hier mal eine Entschädigung auch versuchen durchzusetzen, die eben über das hinausgeht. Also natürlich ist Herr Holm für die erlittene Untersuchungshaft zu entschädigen etc. So, aber wie kann man das denn auch weitergehen nochmal feststellen, dass es eben auch nicht geht, ein Ermittlungsverfahren einfach über Jahre hinweg fortzusetzen? Also vielleicht mal andersrum, selbst wenn sie jetzt die letzten Jahre nichts mehr getan haben, ja, dann muss man sich ja auch fragen, warum haben sie es dann nicht vor 3 Jahren eingestellt? So, und dann muss man ja auch mal dazu was sagen, dass das natürlich eine Belastung darstellt. Also das klingt ja immer so abstrakt, das Verfahren wird noch geführt oder nicht, aber dass das eine Belastung darstellt und dass man eben ein individuelles Interesse daran hat, auch irgendwann mal sagen zu können, dieses Verfahren ist vorbei und man hat mich hier zu Unrecht irgendwie die ganze Zeit mit diesen ganzen Maßnahmen belastet, das muss man ja auch mal feststellen dürfen.
Ja, das ist so eine Sache, die ich gestern Abend noch so überlegt habe, als ich mir das Ganze nochmal vergegenwärtigt habe nach der Nachricht. Man hat so viele Details gehört, angefangen mit der Festnahme, dann die Kameras im Hauseingang, die merkwürdigen Geräusche am Telefon. Letzteres schon fast eher banal, aber alles in allem, dann gezogene Pistolen vor den Augen der Kinder bei der Hausdurchsuchung, das ist ja gar nicht zu entschädigen in dem Sinne. Das ist ja eine unglaubliche Belastung, die dort gegenüber diesen Menschen ausgeübt worden ist.
Ja, und ich meine, es gab das, dann gab es irgendwie nach der Freilassung gab es ja direkt wieder eine Hausdurchsuchung, da waren die Kinder wieder da. Gab ja dann auch permanent diese Observationen, also wenn er irgendwie in der U-Bahn gefahren ist und mal zu spät ausgestiegen ist, dann sind ja irgendwie 5 aufgeschreckte Herren neben ihm auch auf einmal aufgeschreckt ausgestiegen und so. Also es war ja zum Teil schon absurd, so, was da alles unternommen wurde. Und dann auch letztlich diese Belastung auch mit dem Verfahren. Also wenn man André Holm googelt, dann kommt Terrorismusverdacht.
Ja.
So, das ist ja auch, also das ist zwar, es gab ja eine große und sehr, sehr wichtige Solidarität mit ihm. So, ich denke auch, diese frühe Freilassung, die wäre ohne den Druck von außen nicht erfolgt. So. Aber dennoch heißt das ja auch was für den weiteren Lebensweg.
Mhm. Ja, so. Die Stigmatisierung bleibt.
Ja, genau. Also es ist ja wunderbar auch im Moment, also er hat ja da wirklich große Solidarität entgegengebracht gekriegt, so, aber das wird immer sein. Also sein Name wird verbunden sein mit genau diesem Vorwurf.
Ja. Ja, Sie haben schon angedeutet, es wird sehr viel auch juristisch aufzuarbeiten sein und zu prüfen sein. Die ganze Phalanx der Maßnahmen, die dort in Anschlag gebracht worden sind, vielleicht ja auch eine Chance, das öffentlich mal ganz grundsätzlich in Frage stellen zu können. diesen gesamten Willkürapparat zu hinterfragen und vielleicht auch ein bisschen angreifen zu können politisch. Hier in Hamburg, da werden Sie vielleicht nicht so viel wissen, gibt es ein laufendes Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft, was zwar nicht mit Terrorismusverdacht, aber mit der Behauptung eines Mordversuchs im Zusammenhang mit brennenden Polizeifahrzeugen geführt wird, was einen sehr großen Umfang hat und viele Betroffene in vergleichbare Observationsmaßnahmen einbezogen sind. Für uns hier in Hamburg Anlass, auf der Grundlage dieser Einstellung dieses Verfahrens sicherlich auch nochmal in aller Schärfe die Offenlegung zu fordern dessen, was Polizei und Anwaltschaft hier in Hamburg gerade so treiben.
Ja, sicherlich. Also ich finde auch, man kann hoffen, dass es eine Chance ist, das auch mal nochmal öffentlicher zu diskutieren. Und eigentlich ist dieser Beschluss, den der Kollege neulich in diesem anderen ersten MG-Verfahren erwirkt hat, der ist schon mal wirklich der richtige Weg, ja. Also so, da hat der BGH eigentlich sehr deutliche Worte gefunden, erstaunlich deutlich. Hm. Und das kann man nur hoffen, dass man das noch ein bisschen vorantreiben kann.
Ja. Okay, Frau Klemm, wir haben Ihre Zeit in Anspruch genommen. Vielen Dank dafür.
Bitte.
Und ja, wie gesagt, einen herzlichen Gruß an Ihren Mandanten,
Dankeschön.
André Holm.
Ja, danke schön.
Vielen Dank. Ihnen auch. Danke.
Tschüss. Tschüss.